Hallo und herzlich willkommen zu Auch Interessant. Mein Name ist Ali Heckeleif und heute mit dabei ist Manuel Artuk, einigen vielleicht besser bekannt als Honkhase. Hallo.
Hallo.
Du bist die Personifizierung von Kritis in meinem Bewusstsein gewesen und ein Thema, bei dem ich das Gefühl habe, wir müssten dringend drüber reden als Gesamtgesellschaft. Seit einigen Jahren verfolge ich beim CCC, im Chaos Computer Club, in dem Umfeld Vorträge zu dem Thema, habe mit Leuten Unterhaltung darüber, habe selbst so die ein oder anderen Erfahrungen gemacht, bei denen ich mir gedacht habe, das ist aber schon gefährlich, wie offen hier kritische Infrastruktur kritisch zugänglich ist. Und du hältst regelmäßig Vorträge über den Stand der Lage. Ich habe dich dann unter anderem auch vor kurzem beim BSI Grundschutztag in Magdeburg, na, gesehen ist der falsche Begriff. Der Vortrag hatte technische ja. Schwierigkeiten, kommen wir später nochmal zu. Aber du bist da sehr in dem Thema drin. Magst du den Leuten vielleicht erzählen, wer du bist und wie du überhaupt zu dem Themenbereich kritische Infrastruktur gekommen bist?
Ja, du hast ja schon richtig gesagt, mein Name ist Hase. Ich befasse mich mit diesen Dingen, aber wer bin ich? Also ich mache seit vielen, vielen Jahren Beratung oder auch Prüfung kritischer Infrastrukturen, befasse mich mit den Themen NIS-2-Richtlinie, die Cybersicherheit für kritische Infrastrukturen sind, mit Kritis, dem ganzen Thema drumherum auch, mit Hackback, mit Ethik, mit Hybrid Warfare und hybriden Bedrohungen und Gefährdungen, mit dem Thema der Cyberresilienz, wie man also widerstandsfähig gegen all diese Ereignisse wird und unter anderem mit dem Bevölkerungs- und Katastrophenschutz, weil das alles halt sehr desaströs aussieht und der, naja, selber irgendwie auch noch ganz viel Hilfe braucht. Ja, ansonsten turne ich ja im Netz als Honkhase rum, werde manchmal als Experte berufen oder als Sachverständiger für Europa, für die European Research Executive Agency oder eben für die Bundesregierung oder auch für die Bundesländer, wenn es um Cybersicherheit und oder Katastrophenschutz geht.
Zu dem Bereich Kritis hatte ich da vor dem IT-Thema schon was hingezogen, also irgendwie Freiwillige Feuerwehr oder so oder?
Nee, tatsächlich nicht. Also ich war sehr beeindruckt von Menschen, die in der Feuerwehr sind und noch krasser beeindruckt von Menschen, die im THW sind. Rettungsdienst fand ich auch immer sehr krass, dass Leute das tun, aber ich könnte das, glaube ich, so gar nicht mit diesem irgendwie, ich sag jetzt mal despektierlich, Reste von der Straße kratzen oder so. Das ist irgendwie nicht so meins. Bin aber irgendwie selber nie zu diesen Themen gekommen, fand das aber immer sehr, ja, wertschätzend, ansehend, dass Menschen sowas tun. War da auch immer interessiert an der ganzen Technik, Struktur und so weiter. Bin dann aber auch relativ schnell beruflich in diese Thematik gekommen, nachdem ich vorher viele, viele Jahre auch im Chaos Computer Club aktiv als Mitglied war und mich viel um Technik und Infrastrukturen begeistert habe. Und so bin ich dann über meinen ersten Arbeitgeber weltweit hin und her getingelt und habe mir alle möglichen Infrastrukturen angeguckt. Ja, und hatte da eigentlich immer auch sehr unterschiedliche Aspekte kennengelernt und auch die unterschiedlichen Kulturen, wie eben Unternehmen und Wirtschaftsbereiche oder ganze Nationen sowas betrachten. Und das hat mir halt ein sehr breites Spektrum geliefert. Ich habe auch viele technische Dinge jahrelang gemacht, also Security Scans, Pentests von Hardware, Software, Banksysteme, Point of Sale Terminals, Geldautomaten, was auch immer. Selbst Flugzeug, Bodeninfrastruktur durfte ich mal inzwischen schon zweimal begutachten. Also da kommt man sehr, sehr in die Spezialbereiche von den kritischen Infrastrukturen und von daher war mein Herz schon immer nah an der Technik, aber auch vor allem an Sicherheit als Prozess und den organisatorischen Abläufen in all diesen Bereichen.
Ich hatte ja vorhin schon angeschnitten, dass wir uns verpasst haben auf der BSI-Tagung in Magdeburg. Da warst du eingeladen, um über die NIS-2-Implementierung zu reden und deinen Vortrag, den du nur per Sprache halten wolltest, remote, konnte nicht richtig stattfinden, weil das Netz zu schlecht war. Und ich saß umgeben von Leuten vom BSI, von städtischer IT und so weiter. Und anstatt, dass ich in Grund und Boden geschämt wurde, war es eigentlich so ein kollektives, ja, das Internet, da kann man nichts machen. Und ich war dann doch ein bisschen überrascht, wie ein Haufen Leute, die ja irgendwie verantwortlich sein sollten dafür, dass digital Vorträge möglich sind, alle sagen, ja, hahaha, was für ein Witz, wir und unser Internet. Aber also du bist regelmäßig aktiv und berätst alle möglichen Gremien und hältst Vorträge zu dem Thema außerhalb des CCCs.
Ja, also bei diesem Vortrag speziell war es ja so, ich konnte halt leider nicht vor Ort sein. Ich wäre super gern vor Ort dabei gewesen. In der Probe hat es schon nicht richtig funktioniert, weil der Dienstleister unbedingt wollte, dass ich die Folien nicht selber teile, sondern die teilen die und ich soll die dann übers Internet steuern. Und das hat mega geruckelt. Alles andere lief immer flüssig. Und selbst als es dann beim Vortrag defekt war, deren Aussage war, es muss so laufen und die haben auch nicht Instruktionen gegeben, dass wir es anders machen. Und dann habe ich gesagt, gut, dann machen wir es halt so. Glaub immer noch, es lag nicht am Netz, denn alles andere, wie gesagt, drumherum lief einwandfrei. Sobald man diese Software angefasst hat oder eine Folie berühren wollte, hat das Ding einfach komplett die Grätsche gemacht für eine Weile. Das zeigt aber auch das Problem, dass zum einen das Netz oder die Infrastruktur, die kritische, schon normal alles, wenn es nicht so gut funktioniert in Deutschland und die Kommunikationsabdeckung, sei es Internet, sei es GSM, also Mobilfunknetze oder so, das ist ja schon eine große Baustelle in Deutschland, die ein bisschen desolat ist, um es höflich auszudrücken. Und das andere ist eben diese ganzen in Anführungsstrichen Enterprise-Software-Hersteller, die halt einfach ranzigen Krusch programmieren und irgendwie rausschmeißen und es kann dann irgendwie beim Kunden reifen oder auch nicht und alle zocken mit den Schultern und sagen, das ist halt kaputte Software, interessiert auch keinen. Und das sind natürlich die zwei Probleme, die zusammen tatsächlich kritische Infrastrukturen sehr belasten. Ja, ich berate und vortrage oder erzähle auch natürlich immer gerne solche Dinge auf diesen Veranstaltungen, weil das natürlich auch das ist, was wir als AG Kritis leisten wollen. Ich mache das manchmal natürlich auch aus meinem beruflichen Job heraus, aber doch ganz oft eher aus der AG Kritis heraus. Und da haben wir uns den Maßstab gesetzt zu sagen, wir beraten keine Unternehmen direkt. Die können gerne zu irgendwelchen Wirtschaftsunternehmen gehen und sich das für den Einwurf von großen Scheinen irgendwie abholen. Wir machen eher Lobbyarbeit in die Richtung, dass wir sagen, die EntscheiderInnen-Ebene auf Gesetzgebung, Regulatorik, Aufsichtsbehörden, aber auch innerhalb von Staat und Verwaltung und vielleicht sogar noch bei den Verbänden dergleichen, da versuchen wir Aufklärung zu betreiben und zu sagen, ihr müsst die Gesetze anpassen, ihr müsst Rechtsdurchsetzung haben, ihr müsst all diese Sicherheitsmaßnahmen etablieren und umsetzen, um die Versorgungsgewährleistung der Bevölkerung sicherzustellen und alles andere ist ein No-Go. Und da poolen wir sozusagen immer in der Wunde rum und schütten auch immer Salz nach, bis das ganze Problem gelöst ist. Also wir haben noch ein paar Jahrzehnte zu tun.
Jetzt habe ich bei dir gelernt, dass kritische Infrastruktur sich in verschiedene Sektoren aufteilt. Und wenn ich mir die so anschaue, dann fällt mir zu jedem auch ein deutsches Problemprojekt ein.
Ja, nicht nur eins.
Die hier mal genannt zu haben, die Sektoren sind Ernährung, dann als einen Sektor Finanz- und Versicherungswesen. Ein weiterer Sektor ist Wasser. Dann haben wir Medien und Kultur, Transport und Verkehr, IT und TK, Gesundheit, Energie, Staat und Verwaltung. Und ich glaube, Wasser ist, also hätte ich jetzt gesagt, ist noch das, wo es am unproblematischsten läuft, weil deutsches Trinkwasser sehr gut ist. Aber da gehört dann ja vermutlich auch wieder so etwas zu mit Staustufen. Und ich würde sagen, sowas wie das Ahrtal ist ein Versagen kritischer Infrastruktur gewesen.
Also erstmal fehlt noch Siedlungsabfallentsorgung. Die ist noch dazugekommen neu. Und im Sektor Wasser haben wir halt, es geht ja primär aus der Gesetzgebung, die aktuell existiert, aus dem BSI-Gesetz rein um Cybersicherheitsmaßnahmen, nicht um physische Schutzmaßnahmen. Das ist das Kritis-Dachgesetz, was seit Oktober 2024 schon hätte da sein werden wollen sein. Ist es aber nicht, genauso wie die NIS-2-Richtlinie, die ja die Erweiterung der Cybersicherheitsvorgaben für Kritis und andere irgendwie zieht. Es geht also aktuell nur um die Betrachtung der Cybersicherheit und das Ahrtal-Szenario war halt Sturzfluten. Das wäre etwas, was man aus dem Kritis-Dachgesetz physische Sicherheit gegen Naturereignisse, gegen Pandemien, gegen Sabotagen, gegen Terrorismus, gegen hybride Gefährdung, all das soll man physisch sichern, aber das Gesetz haben wir eben noch nicht und insofern beschränkt sich diese Siedlungsentwässerung, Abwasserbehandlung, Gewässereinleitung, Steuerung und Überwachung des Ganzen, also der Leitstand und so, die Kanalisation quasi und auch die Aufbereitung, aber auch die Frischwassergewinnungsanlagen, also Brunnen- oder Aufbereitungsanlagen und auch die Verteilung dessen, die ganze IT in die Betrachtung von Trinkwasserversorgung und Abwasserbeseitigung. Das ist so das ganz Konkrete in dieser Branche jetzt.
Wenn im Imperium Romanum jemand ins Aquädukt verunreinigt hat, wurde er öffentlich hingerichtet, weil er damit die Wasserinfrastruktur für alle zerstört hat. Aber heute, wenn irgendwo bei einer Wasseraufbereitungsanlage Dinge offen im Internet hängen, dann ist meistens eher die Reaktion upsie und nicht jemand verliert seinen Job. Also es funktioniert gut genug, dass die Dringlichkeit dafür, dass es sicherer sein sollte, nicht so sehr gesehen wird. Ist das ein Eindruck, den du teilst?
Also erstmal bin ich froh, dass wir nicht mehr in diesem Mittelalter sind und Leute hinrichten müssen Antike. Für Dinge, sondern oder in der Antike, genau im Mittelalter gab es das aber auch noch. Wir haben ja immerhin jetzt gelernt, ordentlicher damit umzugehen. Was wir tatsächlich bräuchten, ist Rechtsdurchsetzung. Das heißt, die Gesetzgebung, die wir haben, muss dann auch umgesetzt werden. Die ist bei den kritischen Infrastrukturen noch ausbaufähig, um es höflich zu nennen. Genauso wie bei der DSGVO Datenschutz. Ne? Ist ja auch eine super Gesetzgebung, die wirklich großartig formuliert ist, die eigentlich genau das Interesse von Menschen vertritt, sogar aus dem Grundgesetz abgeleitet ist. Leider ist die Rechtsdurchsetzung halt nicht vorhanden und dann können Leute eben illegale Dinge tun und so irgendwie drumherum kommen. Und bei kritischen Infrastrukturen ist es so, wenn eben nach dieser aktuellen Gesetzgebung im BSI-Gesetz § 8 nicht Cybersicherheit ordentlich umgesetzt wird und die Leute mit den Achseln zucken, dann kommt eben auch keine gesetzgeberische Keule oder in einigen wenigen Branchen, wo die Aufsichtsbehörde sehr hart ist, da kann schon mal was passieren. Aber leider ist das Grundverständnis auch in der deutschen Nation, ich sag mal höflich ausbaufähig, weil wir in der Bildungspolitik da ganz schön versagen, weil wir auch nicht nur in Kindergärten und Schulen das alles nicht ordentlich beibringen. Was ist Cybersicherheit? Was ist IT? Warum müssen wir sowas absichern? Und wie ist das grundsätzliche Verständnis? Das vergeigen wir ja auch dann in den IHK-Ausbildungen und so weiter. Das gibt's ja nirgendwo. Wie Frau Plattner vom BSI hat ja jetzt die Cybernation ausgerufen. Naja, schauen wir mal, wie viel Cyber in der Nation dann stecken wird. Wir haben, glaube ich, noch ein paar Jahre, den Leuten viel beizubringen. Dann wird dieses Verständnis vielleicht auch besser und die Leute werden vielleicht eher verstehen, dass sie Sicherheit machen müssen und die auch leben müssen. Und wenn was passiert, dann eben auch zu sagen, wir verbessern die Prozesse und achten darauf, dass das halt nicht nochmal passiert.
Nun ist meine Schulzeit noch gar nicht so lange her, aber es ist auch da durchaus vorgekommen, dass ich aus dem Unterricht rausgerufen wurde durch die Durchsprechanlage, weil der Server, auf dem das Linux läuft, der braucht jetzt gerade ein Update. Und da haben sie dann all hands on deck gehabt und das waren halt ich und noch zwei andere aus der Schülerschaft, die hobbyistisch mit diesem Linux zu tun hatten.
Und, ja, schön.
Und ein Informatiklehrer, der aber eigentlich Mathelehrer war, der das so nebenher betreut hat. Also ich glaube, bevor wir ein Bewusstsein für Cybersecurity in Schulen überhaupt vermitteln können, sollten wir anfangen, dass Schulen Cybersecurity haben und es nicht an ein paar motivierten Leuten in ihrer Freizeit hängt.
Ja, das ist insgesamt ein Problem in der Bildungspolitik. Ne? Wir brauchen eine vernünftige Anbindung aller Schulen und Kindergärten. Wir brauchen ein pädagogisches Konzept für die Lehrer und Lehrerinnen und die sozusagen Ausbilderin. Wir brauchen aber auch eine vernünftige Schul-IT in all diesen Schulen und auch in den Kindergärten und dann natürlich auch eine verantwortliche Betreuung der Umgebung. Aber bevor wir das alles nicht haben, ist das natürlich sehr schwer und in Deutschland ist es ja so, man diskutiert lieber in Stuhlkreisen das Wimmelbild der Verantwortungsdiffusion, statt irgendwie den Ansatz zu fahren, machen ist wie dran denken, nur krasser. Und deswegen reden wir lieber in Stuhlkreisen und bauen Lageberichte und stellen erneut fest, wir müssten Dinge aus Gründen tun, aber tun sie nicht, weil wir müssen lieber nochmal eine Runde drüber diskutieren.
Das war so eine der Sachen, ich weiß nicht, ob dir das Bicycle Stand Problem bekannt ist. Das beschreibt in der Soziologie den Effekt, es ist super schwer, ein Atomkraftwerk zu bauen, weil man da sehr genau wissen muss, was man tut. Aber es ist sehr einfach, darüber zu entscheiden, wo der Fahrradständer hinkommt und welche Farben der haben soll. Denn da haben alle eine Meinung zu und ganz viele Leute können sich äußern. Und weil Leute nicht Entscheidungen aus der Hand geben wollen, werden solche Probleme dann sehr groß diskutiert, mitunter umfangreicher als die eigentlichen Aufgaben, die so eine Anlage hat. Und ich habe das Gefühl gehabt, jetzt hier mit dem, was ich mit dem BSI zu tun hatte, dass viel Sinnvolles versucht wird, aber auch auf der Tagung, auf der ich da war, hatte ich das Gefühl, dass sehr viele Leute da Frühstücksdirektoren sind, die über neue Fahrradstände entscheiden möchten. Und das, also es fühlte sich von außen ein bisschen beklemmend an, als dann mit Pauken und Trompeten die 927 Bausteine für aus dem Bericht 2023 vorgestellt wurden. Und ich erst dachte, okay, er hat sich versprochen, er meint 24, aber nein, es war der Bericht vom Vorjahr, der im letzten Jahr noch nicht fertig geworden ist. Man bekommt da manchmal das Gefühl, dass die Verantwortungsdiffusion, hattest du gerade erwähnt, dazu führt, dass man sich unfassbar gut im Weg stehen kann und vor allem niemand das gewesen ist.
Ja, ja, also fairerweise muss ich sagen, das BSI kann auch nur so viel tun, wie die Fachaufsicht und die Gesetzgebung eben hergibt. Ne? Die stehen sich also insofern manchmal leider im Weg. Ich meine, bei 1700 Leuten gibt es natürlich auch Leute, die generell im Weg stehen. Also die Wahrscheinlichkeit ist ja auch gegeben bei so vielen. Aber tatsächlich ist es oft so, dass sie gerne Dinge tun würden und einfach nicht dürfen, weil das Bundesinnenministerium sagt nein. Oder eben das Innenministerium entscheidet, nö, im Gesetz steht aber was anderes oder wir wollen was anderes drinstehen haben. Das BSI ist ja da auch eher nur die ausführende Einheit, die natürlich versucht, mitzuwirken und zu gestalten. Aber das ist ja auch eine ewige Diskussion, das kann das BSI deutlich unabhängiger vom Bundesinnenministerium werden, ja oder nein. Wir sehen ja, dass der Bedarf da ist. Und der Fachbereich im Innenministerium, der das BSI verantwortet, verantwortet gleichzeitig auch Geheimdienste und Strafverfolgungsbehörden. Insofern ist diese Doppelproblematik, dieser Konflikt allein schon bei der Steuerung in dem Bereich ein deutlicher Indikator dafür, dass die Leute beim BSI halt nicht alles so machen können, wie sie wollen. Und wir haben ja auch mit der Schönbohm-Affäre gesehen, wie wunderschön ethisch verwahrlost das Verhalten aus dem Bundesinnenministerium und der Führung darüber gelaufen ist. Man hat ihn gechast und rausgeschmissen, geteert und gefedert, statt irgendwie Rückhalt zu geben. Aber das haben wir auch schon erlebt, als der Warntag ich glaube 22 war das, zum allerersten Mal wieder bundesweit war und das alles nicht funktionierte und man daraufhin den Präsidenten Unger vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe rausgeschmissen hat und gesagt hat, der war schuld, der hat's versagt.
Der hat zu wenig Sirenen gekurbelt.
Naja, der hat im Januar in dem Jahr, wo dann im September, Oktober der Warntag war, sogar vor dem BMI und vor dem Bundestag klar kommuniziert, das wird so nicht funktionieren, wir werden nicht ausreichend alle erreichen, aber es ist ja gut, weil wir testen das und wissen dann, wo die Problemlagen sind und können die gezielt optimieren. Dafür ist ja ein Test da. Mhm. Und alles, was das BMI gemacht hat, war, oh nein, der Test hat nicht funktioniert, du bist schuld und du musst gehen. Und die haben also schon die Logik von Übungen und Tests nicht verstanden und haben eigentlich damit auch jedem das Signal gegeben, teste bitte schön Wetterrechnungen, damit du dir auch auf die Schulter klopfen kannst. Und wenn du echte Tests machst, die nah an der Realität sind, in denen du dann auch die Fehler optimierst, dann fliegst du, weil du darfst keine Fehler haben. Du musst ja perfekt sein. Und das ist völliger Schwachsinn. Also unter solchen Szenarien stecken dann ein BBK, ein BSI und das ist halt traurig zu sehen, ne, von außen.
Um nochmal kurz, weil wir hier die und mir geläufige Abkürzungen die ganze Zeit rumwerfen. Das BSI, das ist das Bundessicherheit in der Informationstechnik,
Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik,
genau. Sicherheit in der Informationstechnik unter der Leitung von Claudia Plattner, die nichts zu tun hat mit Hasso Plattner, also nicht SAP.
Nein.
Und die auch so wie ich, also ich habe mich ja mit Leuten unterhalten, die mit ihr direkt zusammenarbeiten und die sprachen auch in hohen Tönen von ihr. Also zeigt sich alles sehr optimistisch, dass da jetzt eine Fachfrau in Position sei und die auch sehr darauf besteht, dass Dinge maschinenlesbar zur Verfügung gestellt werden und so. Also die allgemeine Stimmung in Magdeburg war, dass die eine gute Besetzung ist. Nun bin ich immer wieder, wenn ich sehe, was in Deutschland so im Bereich Cybersecurity passiert und nicht passiert, doch ein bisschen überrascht. Du hattest Schönbohm vorhin erwähnt, bei dem ja auch das öffentliche Bild durch Jan Böhmermann und das ZDF war, dass er irgendwelche Russland-Connections hätte und er dann ziemlich schnell rausgeworfen wurde. Und ich verstehe, dass man sagt, die Reputation ist dahin, es ist schwer, ihn zu verteidigen. Aber ohne Anschuldigungen, beziehungsweise ohne nachweisbare Anschuldigungen, finde ich, ist das dann doch schon ein ziemlich dickes Ding gewesen.
Naja, es ist ein bisschen komplizierter, wenn man genauer recherchiert und die Fragmente zusammensucht, dann sieht man sehr schnell, dass er garantiert keine Russland-Connection hat und dass er sogar, es hieß ja dann, oh, der ist sogar zu irgendeinem Jubiläum dahin und hat einen Vortrag gehalten, das geht ja mal gar nicht. Den hat er sich sogar von einem Staatssekretär des BMI absegnen lassen. Das heißt, das BMI hat im vollen Bewusstsein all diese Dinge getan und hat ihn am langen Arm verhungern lassen und irgendwie dann gechast. Das kann man drehen und wenden, wie man will. Jan Böhmermann hat da definitiv und das ZDF eine schlechte Recherche gemacht, die unseriös ist. Das finde ich für die Öffentlichen sehr, sehr schlecht, weil die normalerweise schon gute Arbeit machen und auch einen hohen Standard haben. Das ist also das eine Problem, aber das andere ist, dass dann eben auch die Schützenhilfe vom Innenministerium nicht kommt. Da muss man schon sagen, das ist nicht nur peinlich, das ist wirklich verwahrlost, hässlich, eklige Ethik, die da gefahren wurde. Aber der Herr Schönbohm selbst, man hat ja durchaus auch in schlechten Tönen von ihm geredet, ist ein Cyberclown, dies, das. Ich muss tatsächlich sagen, am Anfang hatte ich auch so meine Bedenken, völlig fachfremd, hat keinen Plan, ist nicht techie, was auch immer. Aber er hat sich sehr schnell reingearbeitet, er hat überall sehr viel Werbung und Positives fürs BSI bewirkt und das ist ganz wichtig, er hat auf seine Fachbereiche gehört. Wenn die Fachbereiche gesagt haben, wir wollen keine offensiven Maßnahmen, wir wollen keine DNS-Filter, wir wollen keine Zensur, wir wollen keinen Staatstrojaner, dann hat er sich dahingestellt und hat gesagt, wir wollen das nicht, weil er hat auf seine Fachbereiche gehört und die haben Ahnung und er hat sich das nicht irgendwie im Mund verdrehen lassen oder plötzlich irgendwie verwässert. Und das ist ein Standing, das rechne ich ihm sehr, sehr hoch an. Und deswegen, ne, sowohl, dass man so mit einem Mitarbeitenden oder auch mit einem Beamten nicht umgeht, als auch, dass er da wirklich gezeigt hat, dass er vernünftig auf sein ganzes Team hört und auch das gemeinsame BSI-Ziel nach vorne bringt, das rechne ich ihm beides sehr hoch an. Das ist schon sehr gute Arbeit gewesen. Und Frau Plattner sieht im Moment auch danach aus, dass sie vieles in die richtige Richtung treibt. Sie ist eher eine Macherin. Ich komme mit ihr gut klar. Wir sind auch immer wieder nett im Austausch und sie freut sich, wenn wir uns mal treffen, genauso wie ich es tue. Also es ist jetzt nicht nur einseitig. Insofern können wir da auch da toll zusammenarbeiten. Aber das war auch schon beim Gerd Schabhüser so, der jetzt als Vizepräsident in den Ruhestand gegangen ist. Und Thomas Kaspers, der jetzt da ist, mit dem habe ich auch schon seit vielen Jahren zu tun. Und das sind regelrecht schon Freundschaften und nicht nur irgendwie beruflich oder wie auch immer geartet. Das ist schon ein sehr, sehr schönes Miteinander, was da funktioniert, ja.
Und man hat ja vermutlich selbst bei Kritik eine gemeinsame Vision, dass man die Infrastruktur, wie sie hier besteht, besser machen möchte und sicherer machen möchte und ja grundsätzlich erstmal erhaltenswert findet, was da existiert?
Definitiv. Also das BSI ist an sehr, sehr vielen Stellen auch da. Es gibt immer unrühmliche Ausnahmen, aber die sind eher seltenheitswert, sehr für solche Dinge offen und versucht auch diese Dinge zu bewirken und zu verändern oder in den Dialog und Austausch zu gehen. Ich würde mir das eher von dem Ministerium darüber gerne mal wünschen, dass man sowas öfter hinbekommt. Da ist es ja eher so, bei Anhörungen geht man als Sachverständiger hin und dann geht man zurück und wurde angehört und dann passiert nichts. Naja, man wurde ja auch nur angehört, mehr war ja nicht drin oder so. Und die Kritik wird dann gerne persönlich genommen oder das heißt irgendwie, der schmeißt immer mit Schlamm gegen das BMI oder so. Natürlich muss ein Rechtsstaat diese Kritik aushalten und die Mitarbeitenden müssen da immer wieder in den kritischen Diskurs gehen. Leider ist der Diskurs nicht allzu kritisch und man kann sich auch nicht miteinander ernsthaft dran reiben und verbessern. Ich nehme aus all den Diskussionen immer was mit. Kann das nicht immer für alle bestätigen, die beim BMI das gemacht haben. Ich würde mir aber wünschen, dass es in Zukunft besser wird. Das wäre schön, wenn man all diese Kritik auch wirklich reiben und streiten kann und daraus vielleicht auch mal ein paar gute Dinge im Sinne der Zivilgesellschaft daraus abgeleitet werden, die dann auch in eine BSI-Gesetzgebung oder Steuerung oder eine Cybersicherheitsstrategie oder Agenda in Deutschland landen, denn die sehen ja auch sehr offensiv und schlecht aus.
Zum Thema Cybersicherheit und Energie. Ich habe ja eine Schlagzeile in meinen Notizen, dass im April 2022 auf einmal 2000 Windräder nicht mehr steuerbar waren, so wie man das vorhatte, weil sich herausstellte, dass der Betreiber Deutscher Windpark oder Moment, wie hießen sie? Windkraftanlagen der Deutsche Windkraft mussten 2022 2000 Stück erstmal aus dem Netz genommen werden, weil man sie über die Fernwartung auch steuern konnte und Leute herausgefunden haben, dass das Passwort Windpark und dann die Jahreszahl der Installation kein sicheres Passwort ist. Und ich war damals schwer überrascht, dass das, was so im Hackspace schon als schlechter Prototyp gelten würde, in Maßstab 2000 Stück auf den Meeren steht und an den Küsten. Und da war mein erster Gedanke bei dem Energiesektor, müsste nicht aus Kritis Sicht so eine gute Solarzelle auf dem Hausdach das angenehmste sein, weil da wenig zwischen passieren kann.
Naja, kommt drauf an, ne? Wenn das Ganze in eine über eine App steuerbar und einsehbar ist und das Ganze dann über eine Wolke geht und diese Cloud dann, weiß ich nicht, sowohl chinesische Infrastruktur hat, als auch natürlich im Netz steht und dann entweder der Betreiber irgendwann sagt, naja, wir stellen mal diese App und den ganzen Kram ein und ich kann das nicht mehr benutzen, weil es halt nur über die App benutzbar ist und nicht lokal, oder wenn darüber eben ganz viele Solarpanel irgendwie übernommen werden können oder gleichzeitig an- und ausgeschaltet werden können oder so, dann haben wir damit uns natürlich einen Bärendienst erwiesen. Das heißt, auch da müssen wir sicherstellen, dass wir diese Infrastruktur, naja, Security und Privacy by Design irgendwie da reindenken und das adaptieren, aber auch diese Defizite, so wie du jetzt angesprochen hast, Fernwartung ist ja ein ewiges Thema, was nie aufhört. Ich kann ewig und drei Tage Fernwartung bemängeln, weil ich ständig überall sehe, wie schlecht die betrieben wird. Und ich habe auch, ich hatte einen Vortrag beim CCC gehalten zu Erlebnissen eines Kritisprüfers und darin ist ein Teil Fernwartung enthalten, den habe ich in meinen YouTube-Channel mal raus extrapoliert, ist irgendwie 7 Minuten oder so, falls man sich nur den Teil angucken will, da erzähle ich halt, was man so in kritischen Infrastrukturen an Fernwartung sieht und habe auch darin eine neue Berufskategorie geprägt, die Fernwartungsarchäologie. Weil es halt wirklich irre ist, was man da an altem Material noch findet, was wirklich sehr, sehr archäologisch wertvoll ist. Aber das wird im Internet betrieben und verwaltet. Und das ist eben an vielen Stellen noch so. Das ist schon ein Problem, ja. Und das war ja nicht der einzige Problemfall im Sektor Energie oder grundsätzlich, wo Fernwartung einfach das Problem ist. Ja.
Du hattest da auch noch aufgemacht, die Unterscheidung zwischen ferner Fernwartung und naher Fernwartung.
Genau.
Ich finde, nahe Fernwartung ist ein wunderschöner Begriff, der genau das Problem beschreibt. Also
genau.
In deinem Beispiel erzähltest du, wie du an einer Anlage warst und Einsicht in ein Dashboard von dieser Anlage hattest und dann den Leuten vor Ort auffiel, dass ja aber gerade gar kein Kabel an dem Rechner hängt, mit dem man die Einsicht hat. Und dass genau das Problem war.
Ich war im Leitstand der Anlage und habe ihnen den Leitstand von außen gezeigt, ohne Kabel dran. Sie haben gesagt, das ist spannend, wieso kommst du auf den Leitstand, ohne dass du hier vernetzt bist und hier ist doch kein Netzkabel dran, Moment. Und dann habe ich erklärt, das ist aus dem Internet. Ich habe auch kein Passwort eingegeben. Und dann war so, das ist glaube ich nicht, wie es sein soll. Ich sage, nee, gar nicht, nee. Mhm. Also ja, sowas ist dann nahe Fernwartung, sehr nahe Fernwartung. Aber also zur Fernwartung gibt's halt echt gruselige Stories ohne Ende in allen Sektoren. Der Witz an der Sache ist, das BSI hat für Fernwartung im Grundschutz einen super guten Baustein und die Allianz für Cybersicherheit vom BSI hat einen Fernwartung für Industrieanlagen Baustein. Der für Industrieanlagen, der hat, wie viele Seiten hat das Ding? Ich glaube 3, 4, 5 Seiten, das ist nicht viel. Und da stehen ein paar Anforderungen drin, die man sich einzeln durchliest und sagt, ja klar, ist logisch, muss man so machen. Wer das nicht macht, ist auch völlig beschränkt im Kopf, das geht gar nicht anders. Und das Ding ist von, ich glaube, 2018 und bis heute nicht aktualisiert worden, weil das Version 1.1 oder so. Also das ist wirklich gut abgehangen und es ändert sich da einfach so gut wie nichts. Und trotzdem haben die alle diese desolate Fernwartung an allen Ecken und Kanten, wo man hinguckt. Und dann fragt man sich, was muss denn passieren, damit die Betreiber das wirklich ändern, damit die Hersteller von solchen Komponenten das ändern, damit die Dienstleister, die das nutzen, das ändern. es ist denen allen egal. Und das BSI hat die Probleme eigentlich schon in diesen Dokumenten gelöst, frei verfügbar für alle, nicht wie bei ISO oder so, hinter einer Bezahlschranke. Und trotzdem sind die alle nicht in der Lage, das umzusetzen, obwohl die Gesetze es sogar vorschreiben. Das ist schon, das muss man erstmal hinkriegen, ja.
Das ist auch etwas, was hier in dem Podcast regelmäßig auftaucht. Wir haben irgendwann aufgehört, uns über CVEs, die sich um Cisco-Lösungen drehen, zu unterhalten, weil das einfach jede Woche eine neue Fundamentallücke gab, und hatten dann hier irgendwann mal die Grundsatzdiskussion, wenn Techniken wie SSH oder VNC so unfassbar erprobt und abgehangen sind, warum muss es dann immer noch die Cisco oder Citrix Version sein, die dann irgendeine eigene Implementierung von bestehender Kryptographie nochmal neu machen möchte? Und dabei, also sie scheitern nicht immer, aber sie scheitern so oft, dass ich mittlerweile glaube, dass viele von diesen Corporate Solutions in sich ein Sicherheitsrisiko sind.
Ja. Das ist definitiv der Fall, weil halt mit mehr Software, mit mehr Funktionalität kommen natürlich mehr Komplexität und mehr Code rein und damit auch mehr Fehleranfälligkeit. Aber das Problem ist ja noch nicht mal, dass, ich habe ja vorhin schon gesagt, Enterprise-Softwarehersteller halt nicht Enterprise, sondern naja, Cyber-Diarö programmieren teilweise auf unterstem Niveau und der so richtig gruselig aussieht. Das Problem ist, dass selbst einfachste Sicherheitsmaßnahmen wie ich setze ein Passwort hinter, eine Multifaktor-Authentication oder so, an vielen Stellen gar nicht gesetzt wird. Ich habe auf einem CCC-Kongress vor vielen, vielen Jahren mit ein paar Freunden haben wir vor einem Rechner gesessen, haben ein bisschen rumgenördet in diesem Hackcenter und überlegt, Kaltgetränk der Wahl irgendwie dazu geschlürft, Mate oder so, und dann haben wir irgendwie gesagt, so, uns ist langweilig, wir nehmen uns jetzt hier Shodan und den Industriesteueranlagenteil und versuchen jetzt automatisch einen Fernwartungs-Connect aufzubauen per RDP-Protokoll oder so, und alle 5 Sekunden wechselt das Bild und dann gucken wir uns einfach die Slideshow an, sozusagen. Fernseh gucken anders, ja. So, und dann kamen viele gesperrte Bildschirme natürlich, aber zwischendurch waren einfach HMIs, also Human Machine Interfaces, diese Prozesssteueranlagen, Abbildungen und so. Wir haben da alles Mögliche gesehen und also den ganzen Abend, die Hälfte der Zeit hast du ja eigentlich an den Kopf gepackt und gesagt, Mann, dann ist alles frei verfügbar im Internet und du kannst es super easy finden und mit einem ranzigen Skript mal eben durchackern. Ja, wir haben uns einen Spaß draus gemacht, aber eigentlich ist es traurig, weil vieles davon war kritische Infrastruktur oder hätte eine Region oder einen Betreiber von was auch immer es dann war. Eins war eine Indoor-Ski-Anlage, in der du die Heizungs- und Kühlregelung steuern kannst. Auf bis zu plus 20 Grad kommt in einer Indoor-Ski-Anlage nicht so gut. Kostet vielleicht auch recht viel, war nämlich in so einem Südland, was durchaus 50 Grad hat, weil man das ja für die ganz Reichen extra so machen muss. CO2 ist für die natürlich keine Fragestellung, weil ist denen egal. Aber auch solche Umgebungen, ne, gruselig, dass man sowas alles einfach findet, wenn man nur 5 Cent Informationen irgendwie verwertet.
Das hat vor allem ja auch nichts mit großer Hackerei zu tun. Ich erinnere mich an ein sehr ähnliches Szenario. Zu dem Zeitpunkt war ich 14 und wir saßen in der dem Hackspace nahegelegenen Kneipe und man unterhielt sich über Quatsch. Und auf einmal meinte jemand, guck mal, was ich gerade bei Shodan gefunden habe. Und das war die Kontrolleinheit für eine Ölförderanlage in Kanada. Und es wirkte nicht so, wie der Knopf soll öffentlich im Internet sein, um zu sagen, mach mal volle Leistung. Ja. Und jetzt kann man sagen, das ist im Zweifel nur eine regionale Naturkatastrophe. Und trotzdem ist es etwas, wo ich mir gedacht habe, also wo ich damals schon gedacht habe, das kann doch nicht wahr sein, dass Leute, deren einziger Job ist, macht diese Anlage sicher und aus der Ferne steuerbar, die so unsicher für die ganze Welt ins Netz hängen. Und natürlich auch immer der große Spaß mit ungesicherten Webcams und so weiter. Da, also man ist dann doch ein bisschen irritiert, wie, also dass Leute auf die günstigste Webcam kaufen, die gerade so ein Upstream hat, und dann reicht das Standardpasswort ihnen als Absicherung. Und nun, da kann man in Abgründe der Infrastruktur blicken.
Ja, also das Problem ist ja auch da vielfältig. Ne? Das eine ist, der Anlagenbetreiber hat sich nie Gedanken gemacht und da ist halt irgendwer hat irgendwas dahin gefrickelt und keine Ahnung. Das passiert und dann hält das halt einfach auch durchaus mal Jahre oder Jahrzehnte, weil wir reden ja von kritischer Infrastruktur. Da denkt man nicht in Tagen oder Wochen und da sagt man auch nicht, ey, mach mal kurz in der Prozessautomatisierung in der Industriesteueranlage ein Update und dann ist der Security-Patch behoben, sondern da redet man von, wenn ich hier einen Patch einspielen würde, dann ist die ganze Fabrikfertigung defekt. Das mache ich genau nicht. Oder die Safety ist nicht mehr gewährleistet. Und wenn wir Menschen riskieren, dann machen wir einfach kein ranziges Security-Update. Das interessiert hier niemanden. Das ist ja diese Denkweise, die eben Betriebsleitungen oder eben auch Ingenieure sehr oft haben. Ich bin ja auch Ingenieur und Informatiker und deswegen habe ich beide, plus noch Krypto habe ich auch noch gelernt, studiert und damit habe ich drei gestörte Welten in einem Kopf.
Also aber Kryptografie, dann, das richtige Krypto.
Ja, ich musste an der Uni Bochum unter anderem bei Professor Paar und Sadeghi und so so richtig Krypto lernen. Ich habe AES 256 per Hand auf einem Zettel gerechnet. Links, rechts, Feistel-Chiffre, 16 Runden, S-Boxen hingemalt und die Bits da einzeln durch. Kalkuliert mit einem Stift. Das, danke, ich brauche das nicht mehr. Wenn man sich halt anguckt, Ingenieure denken oft halt aus diesem Funktionsgetriebenen und nicht, ich überlege mal, wie eine Störung sein könnte oder was ist sozusagen der Schlechtfall. Die gehen vom Gutfall aus und die versuchen natürlich Safety zu betrachten. Und ganz oft ist es auch so, dass solche schlechten Fernwartungsanlagen entstanden sind, weil jemand sagte, hör mal, Der Jupp muss ja immer hier eine Stunde anfahren und dann kann der das erst reparieren. Aber jetzt hat der, dem sein Chef hat da gesagt, und das ist dann ein Fünf-Mann-Unternehmen mit fünf Ingenieuren. Der Chef vom Jupp hat gesagt, die stellen da so einen Computer hin und dann kann der Jupp sich direkt draufschalten. Wir müssen also nicht mehr die Reisekosten zahlen und der Jupp kann da noch in seinem Wurstboot rumkauen und kann nebenbei dann schnell noch unsere Anlage korrigieren und ist billiger und ist schneller. Ist doch super für den Jupp und ist auch super für uns. Ja klar, Mama, stell mal das Ding da hin. So, und dann steht auf einmal so eine Kiste da und ist überhaupt nicht gesichert, sondern die sagen halt so, frickel das irgendwie hin, ah, ich komme drauf. Ja super, läuft doch. Und das ist sehr oft die Denke von Dienstleistern oder von denen, die irgendwie sagen, naja, irgendwie hier. Ich habe auch schon erlebt, dass zwei Fernwartungslösungen auf einem System sind. Die neue wurde drauf installiert, die andere noch nicht deinstalliert oder einfach vergessen oder die war irgendwie defekt und dann haben wir einfach mal eine andere installiert und getestet. Oh, die ging dann, ach so, die andere ist noch drauf. Ja, aber die ist ja eh defekt, ist doch egal. Ja, die Bildschirmanzeige war defekt, du konntest dich trotzdem connecten und Dinge steuern. Aber gut, kann man so machen. Und also von den Beispielen kann ich jetzt noch 1000 Stück nennen, warum. Es gibt halt viele Gründe, warum das Unwissen und auch der sozusagen, dass dieses nicht als kritischer Prozess gesehen wird und dann in einem Informationssicherheitsmanagementsystem mit Business Continuity Management ordentlich gesteuert und verwaltet wird, dass man sagt, welche Prozesse haben wir, wie müssen wir die absichern, damit wir Sicherheit als Prozess leben können. Das ist eben oft nicht in der Ausprägung vorhanden, aus all diesen verschiedenen Ursachengründen. Ja.
Zum Thema Deutschlands Cybersicherheit. Ich bin immer noch regelmäßig mit Leuten in der Unterhaltung über die Frage, sollte man zum Beispiel chinesische E-Autos im großen Stil in Deutschland zulassen? Und dann heißt es ja, aber wenn wir nicht die Software hier komplett durchprüfen können, dann könnte mit denen ja alles passieren, dann könnten die ja als Cyberkrieg abgestellt werden oder in die Wand gefahren werden. Und ähnliche Argumentationen hatte ich auch damals mit den Huawei-Funkmasten, wo es hieß, ja, aber wir können nicht China diese Infrastruktur hier bauen lassen, am Ende schneiden die alles mit und spionieren uns aus, wo ich dann aber auch immer vor der Frage stelle, ja, aber welche deutsche Firma ist denn in der Lage, das so zu liefern, dass wir den Service weiter gewährleisten können? Ich nehme mal an, du wirst in beiden Fällen dazu eine Meinung haben, also chinesische E-Autos und chinesische Funkinfrastruktur.
Also das eine, so ganz generell China, ne? Ich habe für Konsumerdrohnen eine Analyse gemacht vor wenigen Wochen, also im Januar 25 für Golem, die ist auch frei lesbar, wie wichtig sind Konsumerdrohnen im Krieg. Und da habe ich auch am Ende, bin ich von dem Artikel, die Analyse ist sehr lang geworden, aber war auch ein spannendes Thema, zu der Deindustrialisierung gekommen, die China eben zum Beispiel bei Konsumerdrohnen und Batterien weltweit irgendwie sozusagen umsetzt und dafür sorgt, dass andere Industrien einfach sich aus diesen Märkten rausziehen und sie dann eigentlich so eine Hoheit haben und dann auch entscheiden können, wer beliefert wird und wer nicht. Und die Nationen können dann gar nicht so einfach diese Industrialisierung wieder hochfahren, was natürlich für eine Kriegssituation oder für eine dominante Situation sehr von Vorteil ist. Einfach zu sagen, naja, alle anderen jetzt nicht mehr. Upsi, wir sind die Einzigen, die produzieren können. Naja, dann können wir ja gerne einen Krieg ziehen. Wir sind noch fähig. Und was macht ihr so? Ach so, ihr klickt ein bisschen auf irgendwelchen Pocket-Apps rum und habt irgendeinen X oder Twitter programmiert. Ja, damit kann man leider keinen Krieg gewinnen, wenn man das halt nicht ausliefern kann. So, insofern ist diese Deindustrialisierung und das China-Problem grundsätzlich eins, was man betrachten sollte. Es ist auch so, dass China sich ja ganz massiv in kritische Infrastrukturen strategisch einkauft, weltweit. Einfach mal recherchieren, wie weit verbreitet China in europäischen oder internationalen Häfen ist. Das ist Wahnsinn. Also die haben sich überall strategisch eingekauft. In Deutschland ja auch über eine sehr komische Nummer bei Hamburg, toller Ort, wo ja eigentlich auch klar war, die hätten gar nicht sich einkaufen dürfen, weil es kritische Infrastruktur ist. Aber leider hat, ich glaube, es war sogar das Bundeskanzleramt, vergessen zu hinterfragen, ob das kritische Infrastruktur ist. Und das wurde erst im Nachhinein geprüft vom BSI, was es dann festgestellt hat, leider zu spät. Aber da hatte die Politik lieber Interesse, politische Dinge zu tun. Also das ist ein Grundsatzproblem in den Cyber-Gefährdungen und Angriffen. Es ist auch ein Problem, wo, ich sag mal, in der Szene, die Leute sagen, ja, Russland ist ein Tropfen, aber China ist ein Tsunami im Vergleich dazu. Das ist auch krass, wie viel Energie und wie viel Ressourcen die da drauf werfen. Wenn man sich aber anguckt, das Huawei und die oder Lex Huawei, dieser Paragraph 9 BSI-Gesetz, dass man einen Hersteller sozusagen unterbinden kann und dieses Veto kommt sozusagen vom Bundesinnenministerium, dann muss ich sagen, finde ich schwierig, denn da sollten wir bei den kritischen Infrastrukturen erstmal die Tendenz fahren. Es gibt harte Security-Anforderungen und die kann jemand erfüllen, dann aber mitspielen und wenn er sie nicht erfüllt, muss er raus. Dann würden aber auch Hersteller wie Cisco ganz schnell verschwinden, denn da ist ja schon mehrfach über die Jahre immer wieder nachgewiesen worden, dass es Hintertüren oder hardcodierte Zugangsdaten gab in Cisco-Hardware, die von der NSA offensichtlich kamen. Also insofern stecken ja sowieso schon Dienste hinter vielem und diese Geheimdienste korrumpieren auch sehr viel und sorgen dafür, dass wir gar keine sichere Infrastruktur kriegen können, weil sie einfach ein eigenes Interesse haben, welches sozusagen die Unsicherheit aufrechthält. Und das ist das eigentliche Problem, dass wir sowohl organisierte Kriminelle als auch Geheimdienste und andere komische Kriminelle und Straftäter haben, die so agieren und das kriegen wir halt auch mit oder ohne China nicht weg, denn die Geheimdienste scheinen irgendwie alles unterwandert zu haben und sorgen permanent dafür, dass wir Probleme haben.
Die Frage zu Huawei, glaubst du es wäre, also jetzt mal du bist Sternflottenoffizier, du darfst die Entscheidung treffen, sollte Deutschland dann eigene 5G-Sendemasten herstellen?
Also es ist natürlich immer schön, wenn man souverän und unabhängig agieren kann und möglichst auch alles selbst produzieren kann, dann müsste man eben in Momenten, wo ein Trump mit Musk und Thiel an die Macht kommt, eben sich nicht die Frage stellen, ups, wie abhängig sind wir von den USA?
Und der Thiel ist ja einer von uns, ist in Frankfurt geboren.
Oh mein Gott, ja, also einer von uns würde ich den nicht bezeichnen, das ist einer von diesen hochfaschistoiden sogenannten möchte gern Tech-Bros, die irgendwie einfach nur die Welt in Flammen sehen wollen und ihre Macht permanent erhalten, ausnutzen, missbrauchen und erweitern und gleichzeitig irgendwie gruseligste Software programmieren lässt, die Massenüberwachung irgendwie zulässt und weiß ich nicht, also würde ich nie als einen von uns bezeichnen, der muss irgendwie falsch abgebogen sein. Ja, aber das, also solche Menschen sind wirklich ein Problem und wir scheinen in Deutschland irgendwie echt Exportschlager von sowas zu sein, gruselig genug. Insofern, ja, wir haben mit solchen Menschen Probleme, definitiv. Und die müssen wir loswerden, diese Probleme. Ja. Aber denen werden wir die Ethik, glaube ich, nicht mehr vermittelt bekommen oder das Wertebild eines gemeinsamen Miteinanders. Die sind libertär abgedriftet und faschistoid unterwegs. Naja, was soll man machen?
Wo Peter Thiel namentlich fällt, Palantir ist ja die Firma, bei der auch durchaus Spionage bzw. Sicherheitssoftware gekauft wurde, um Telefone auszuwerten und zu überwachen. Und ich bin jedes Mal überrascht, dass da nicht ein kollektiver Aufschrei kommt, wenn es um Staats- und Bundestrojaner geht, mit der Argumentation von, wir wollen damit Terrorismus vorbeugen. Wir hatten hier im Podcast mal die Meldung, das Land Sachsen hatte 55 Einsätze, von denen 52 wegen Drogenkriminalität waren. Und da reden wir immer von Kleinstmengen. Also wir reden nicht davon, dass jemand den Mafia-Boss mit dem Koks-U-Boot hochgenommen hat, sondern um das Netzwerk eines Dealers ausfindig zu machen, wurde sein Handy dann gehackt. Wo ich jedes Mal ein bisschen fassungslos bin, dass das irgendwie nur die Leute aus der interessierten Szene zu interessieren scheint, nämlich Cybersecurity, und drumherum sagen alle, ja, aber ich habe ja nichts zu verbergen, sollen die mal machen.
Naja, es ist ja auch so, dass die Palantir-Software so designt ist, dass sie eine Rasterfahndung und Massenüberwachung macht mit jeder einzelnen Abfrage, weil sie unter anderem KI einsetzt und über alle Datenbestände geht und diese konsolidiert. Und sie achtet eben nicht auf beispielsweise die polizeilichen oder die Strafverfolgungsvorgaben, dass sie eben nur für bestimmte Dinge, also kennzeichnungspflichtige Daten erhebt. Wenn jemand eine Zeugenaussage macht, dann darf die nur im Sinne dieser Zeugenaussage analysiert werden. Wenn jemand beispielsweise dann zu Protokoll geben muss, wie er sexuelle Gewalt widerfahren hat oder sie, wie, weiß ich nicht, die Täter agiert haben oder so, dann gehört das normalerweise nur in diese eine Gerichtsakte für diesen einen Fall. Und Palantir geht hin und sagt, naja, wir konsolidieren mal alle Daten und können über alles gucken und werten alles aus und machen die Abhängigkeiten und so, und dann sagen wir dir, was da geht. Das geht auch ganz gut, ist ja logisch, wenn man viele Daten hat und das strukturiert durchforstet. Das Problem ist nur, dass diese Kennzeichnungspflicht und die staatliche Vorgabe der Separierung für Polizeien und für die Daten der Polizeien komplett ad absurdum unterwandert wird, dann können wir auch gleich alle Polizeien und Geheimdienste zusammenpacken, eine große Datenbank aus den Daten machen und sagen, so, wir haben wieder, das war ja damals eine schlechte Idee, das zusammenzutun, und deswegen haben wir das ja in der Verfassung separiert. Also kurzum, Palantir ist dafür da, eine Verfassung zu umgehen und gruseligste Dinge zu tun, und das ist ein absolutes No-Go. Wer dazu übrigens mal sehr tief in diesen Schlamm und Morast einsteigen will, ich kann nur den Blog von der Annette empfehlen. Die Annette Brückner heißt sie, ist der Kopf hinter dem Blog police-it.net. Großartig, wie die da all diese Informationen zusammensammelt, aber ekelhaft, dass da nichts passiert. Und wer hätte es gedacht, da sind auch viele sehr relevante Leute aus dem Bundesinnenministerium, werden immer wieder auch benannt und klar aufgezeigt, wie da Millionen fließen oder was auch immer, und die werden einfach nicht belangt.
Ich hatte gerade noch einen Gedanken, nicht nur Palantir, sondern auch die deutsche Polizei greift ja regelmäßig auf die Firmendienste von Krakey zurück, die eine Box entwickeln, mit der sie angeblich, also mit der sie das iPhone knacken können, wobei immer so ein Katz-und-Maus-Spiel zwischen neueste Firmware und wie weit die Box mitgeschritten ist. Und also ich habe mehrfach jetzt gelesen, dass dazu Anfrage, Polizisten haben mir gegenüber auch geprahlt, sie könnten in die Telefone reinkommen. Und am Ende des Tages, Deutschland hat nicht die Infrastruktur im vergleichbaren Maß, im Zweifel Geräte zu hacken. Das müssen wir alles aus dem Ausland einkaufen. Ist das nicht auch im Prinzip eine kritische Schwachstelle, die wir haben, dass wir in Deutschland selbst nicht die Intelligenz und die Fähigkeit haben, solche Dienste, die die Polizei dann ja als wichtig erachtet, herzustellen oder anzubieten?
Naja, kommt drauf an, was man haben will, ne? Wenn man diese offensiven Maßnahmen jetzt anspricht und sagt, wir hätten gern Hardware wie von Cellebrite, diesen israelischen sozusagen Datenschutz- und Rechtebrechern, die irgendwie mit Gewalt Telefone entsperren und das eben leider immer behaupten, sie würden es nur den Strafverfolgern bereitstellen, und tatsächlich ist dann doch Cellebrite an anderen Stellen im Einsatz, oder NSO Group, die ja auch gesagt hat, wir geben das nur Strafverfolgungsbehörden und Regierungen und die einem ethischen sozusagen Setup genügen, und dann kam doch wieder raus, dass das auch sehr, sehr unethisch verwendet wird. Insofern, all diese offensiven Tools oder diese offensiven Anbieter, die bieten das natürlich nicht ohne Grund auch zum Beispiel Deutschland als erstes an oder sehr gerne an, weil Deutschland einfach eine gute Referenz ist für, oh, wenn die es kaufen, dann muss es wirklich gut sein, weil die haben hohe Auflagen vom Gesetz. Da denke ich immer so, nee, wir sehen ja, wie es funktioniert, aber wir sind eine gute Referenz, weil Deutschland ist nun mal weltweit durchaus eins der relevanteren Länder, wo man drauf guckt, auch wenn wir oftmals schlechte IT und Prozesse haben, aber offensive Maßnahmen sind halt eine Totgeburt bei Design. Wir machen damit, und das ist ja der Teil, den ich aus Kritis immer betrachte, wir machen damit Kritis unsicherer. Wenn wir sowas wie Cellebrite oder Pegasus oder Palantir oder was auch immer einsetzen, dafür sind halt entweder Daten aggregiert worden, die gehören nicht zusammen, oder es ist eben so, dass man Sicherheitslücken zurückhält und absichtlich ausnutzt, die halt auch in der kritischen Infrastruktur bei uns stecken. Und wenn man sich eben überlegt, wenn man diese ausnutzen kann, dann baut man eben auch Konstrukte, wie man unsere kritische Infrastruktur zerstören kann oder die von anderen Ländern. Und das macht's ja auch nicht besser. Nur im Geheimdienstlichen und im Militärischen sagt man halt, eine durchaus legitime Cyberoperation ist die Sabotage kritischer Infrastrukturen, und das Ziel ist im Militärischen dann die Destabilisierung der Bevölkerung von innen. Das ist schon eine klare Ansage, in welche Richtung es gehen soll, und insofern hätte ich gern sichere Systeme und eine sichere Versorgungsleistung der kritischen Infrastruktur, statt zu sagen, das Militär agiert so in der Denke oder und trifft die Bevölkerung statt die Regierung oder das Militär, wenn sie eine solche Operation fährt. Und bei Geheimdiensten brauchst du ja noch nicht mal einen Krieg, die handeln ja permanent als Kriminelle im Internet quasi oder kollaborieren mit Kriminellen im Internet. Das oft genug sind die Geheimdienste ja inzwischen gar nicht mehr selber die Ausführenden, sondern holen sich digitale Söldner, so wie wir damals ja auch in Afghanistan erlebt haben, dass sich US-Militär dann Blackwater als Söldner dahin geholt hat, die ja nur grandios genau nicht völkerrechtlich agiert haben. Und das Problem haben wir halt mit Geheimdiensten auch an diesen Stellen, mit den offensiven Maßnahmen und der Gefährdung der kritischen Infrastruktur dadurch.
Ja, also so viele Punkte, die man einhaken könnte. Auch dass Geheimdienste ja ständig im Ringtausch miteinander sind, weil sie dann nicht befugt sind, ihre eigene Bevölkerung in dem und dem Maß zu überwachen. Zum Beispiel die NSA darf durch die Section 702 also weltweit überwachen, nur nicht Amerikaner und nicht auf amerikanischem Grund. Und das ist das, wo dann andere Geheimdienste kommen und sagen, wir könnten für euch diese Amerikaner, die hier bei uns sind, überwachen, wenn ihr uns dafür dann Daten über unsere Bürger gibt, die wir formal nicht überwachen dürfen. Also das ist ja genau sehr oft, dass wenn es heißt, Anschlag konnte verhindert werden aus amerikanischen Quellen, dann ist es genau so ein Tausch.
Genau. Also ich sage auch immer, das macht es auch nicht besser, wenn unsere Daten oder auch unsere kritischen Infrastrukturinformationen im Ringtausch irgendwie von A nach B nach C gegeben wurden. Ob es dann, ich sage jetzt mal, Chinesen oder Russen abgegriffen haben oder Israelis und Amerikaner, ja, aber da habe ich davon gewonnen. Also unsere Daten und auch unsere kritischen Infrastrukturen sind noch dann trotzdem abgegriffen oder kompromittiert. Und ob es dann Huawei oder Cisco ist, wo eine Backdoor drin ist. Und wir haben ja jetzt auch vor ein paar Monaten gehabt, Lawful Interception Schnittstellen, also die Abhörschnittstellen für die amerikanischen Dienste bei den Telco-Unternehmen in den USA, ist missbraucht worden von Chinesen, die gesagt haben, oh, da haben die eine Schnittstelle, wo man abhören kann. Oh, die ist sogar offen, da kommen wir dran, und haben sich dann fleißig bedient und alle möglichen aktuellen Mitschnitte abgegriffen, beziehungsweise auch auf Leitung aufgeschaltet. Und wenn man sich eben solche Hintertüren baut für die guten TM, dann greifen eben auch die bösen TM auf diese Leitung und missbrauchen die auch. Und man hat damit die Telekommunikation und die kritische Infrastruktur IT und TK komplett ad absurdum geführt und sogar vordemonstriert, dass das eine ganz schlechte Idee ist. Was machen wir daraus? Naja, wir halten weiterhin Lawful Interception Schnittstellen offen und wollen noch mehr davon, brauchen natürlich mehr Befugnisse und mehr Rechte und mehr Leute, damit man natürlich da irgendwie gegen vorgehen kann. Also eigentlich, ich sehe dieses Feuer und dann möchte ich mit einem Benzinkanister hingehen und sagen, Leute, ich zünd den ganzen Scheiß an, das geht so nicht mehr. Aber die schmeißen gleich ganze Tankstellen drauf und ich stehe dann da mit meinem Kanister und denke, okay, never mind, ich gehe dann wieder nach Hause. Das ist ja schon selbstentzündlich, muss hingucken, brauchst nicht mehr anfassen, geht schon in Flammen auf. Das ist schon irre, ne?
Ja, das erinnert mich daran, warum man, wenn man mit Leinöl arbeitet, den Lappen offen auslüften soll, weil er sich ansonsten selbst entflammt.
Ja, genau.
Aber wo wir gerade bei den Amerikanern und ihren Schnittstellen waren, eine der Sachen, die mich immer ein bisschen stutzig gemacht hat, ich habe an verschiedenen Stellen in behördliche IT reingeschaut, ich habe in der IT-Abteilung eines Rathauses gearbeitet, ich habe im Deutschen Bundestag gearbeitet, und Ich war schwer überrascht, wie Microsoft-abhängig alles ist, mit dem Wissen, dass nach amerikanischem Recht die amerikanische Regierung Microsoft zwingen kann, einen Zugriff auf ihre Systeme zu geben. Also das ist jetzt nicht so, dass es unmöglich wäre. Und es steht ja auch offen drin. Also sie sagen ja offen, dass sie sich die Möglichkeit frei halten, dort in den operativen Betrieb mit Microsoft-Servern und so weiter eingreifen zu dürfen aus Sicherheitsgründen. Und da kam dann bei mir immer die Frage, Schleswig-Holstein macht jetzt gerade den Schritt hin zu Open-Source-Software, was ich grundsätzlich begrüße, und hin zu Linux, wobei sie es leider verkaufen mit, man spart sich ja so viel Geld bei den Lizenzen, wo ich mir denke, das ist genau der falsche Ansatz. Also man sollte das nicht machen, weil es günstig ist, sondern weil man es sicherer gestalten kann oder sagen wir mal unabhängiger. Und auf der anderen Seite, warum sehen wir da keine Bemühungen, dass man ein deutsches, ja, wie würde es dann heißen, Behörde-OS oder so an den Start bringt? Also warum sind wir da auch wieder in so einer Abhängigkeit?
Naja, das Erste ist ja schon mal wichtig zu sagen, das ist ja nicht ein reines Abkommen, was nur Microsoft betrifft, sondern alle amerikanischen Unternehmen und Konzerne. Das heißt, wir reden nicht nur von Microsoft, wir reden auch von Google und von Oracle, wir reden von Amazon, also von daher von sehr, sehr viel Infrastruktur im Netz und natürlich auch von Twitter X, Meta und Facebook und WhatsApp und so weiter. Das heißt, sehr viel Infrastruktur, die alle nutzen und die teilweise auch kritische Infrastrukturen mitnutzen, unterliegen diesem Problem. Wir haben aber auch nicht nur das Problem, dass diese Gesetzgebung bei denen so ist und wir dann in der EU nicht hinbekommen haben, das zu torpedieren und zu sagen, ist nicht, sondern wir haben ja auch ein Budapester Abkommen, was kaum jemand kennt, was eigentlich in Europa sagt, naja, die Geheimdienste dürfen auch irgendwie fleißig drauf zugreifen. Also wir haben das Problem auch bei uns, aber wir reden lieber laut über die Amerikaner, statt unsere eigene Nase anzufassen. Insofern passiert das auf allen Ebenen und wir werden am Ende als Bürgerinnen und auch als kritische Infrastrukturen eigentlich immer noch jedes Mal unterwandert von diesen Geheimdiensten, die an diese Daten wollen und deswegen den Regierungen auch immer sagen, du, also wir brauchen dieses Abkommen, ne? Wir brauchen diese Gesetzgebung, sonst werden hier Leute sterben, sonst ist Terrorismus, sonst ist Sabotage und du bist verantwortlich, weil wir haben dir klar empfohlen, wir brauchen das. Und Innenminister und Ministerinnen oder auch Regierungsbeauftragte stehen natürlich dann da und sagen, ja, wenn jetzt was passiert, ne? Und ich habe nicht Ja gesagt, das kann ich der Bevölkerung nicht erklären, dann muss ich zurücktreten, dann bin ich weg vom Fenster. Und demzufolge können die natürlich diese Spirale mal raufdrehen. Dazu kommen noch diverse andere Probleme, die man da irgendwie noch hat. Aber insgesamt macht es eben das Problem, dass wir eigentlich keiner Infrastruktur so richtig vertrauen können, weil Geheimdienste und solche Akteure da irgendwie diese Dinge immer wieder unterwandern, schon seit Jahrhunderten, nicht nur seit Jahrzehnten. Und wir einfach keine Handhabe mehr machen. Und mit der Digitalisierung ist dieses Problem in der Skalierung völlig explodiert. Das, was eine DDR an Menschenmassen brauchte, um alle zu überwachen, das machen heutzutage 5 Leute bei der NSA mit 3 Mausklicks und einem gigantischen Rechenzentrum in Utah, wo alle Daten aller Bürgerinnen irgendwie permanent gespeichert werden. Ist ja irre, was für ein Areal das ist. Und wir reden ja nur von der NSA. Wir haben ja 30 Geheimdienste und Akteure in USA. Nur die NSA hat ein Budget von über 10 Milliarden Dollar im Jahr. Der Bundesnachrichtendienst, Auslandsgeheimdienst in Deutschland hat über 1 Milliarde. Der Verfassungsschutz in Deutschland hat über 500 Millionen pro Jahr. Wenn wir uns dann im Vergleich das Budget vom BBK und BSI, wovon wir ja gesprochen haben, angucken, ist eine Lachnummer. Ja, die beiden Geheimdienste haben allein in den letzten 10, 15 Jahren eine Verdopplung des Budgets bekommen. Da kann das BBK lange von träumen und das BSI ist zwar gewachsen, aber naja, es ist immer noch nicht unabhängig und es ist auch natürlich gewachsen in ganz anderen Bereichen wie Verbraucherschutz oder IT-Sicherheitskennzeichen und sonst was alles, was jetzt nicht direkt zum Schutz kritischer Infrastrukturen oder sonst was kommt. Aber das sind ja auch die Dinge, die wir haben wollen. Ne? Wir wollen ja einen Verbraucherschutz, wir wollen geschützt werden und leider müssen wir uns sozusagen auch vor den eigenen Geheimdiensten und vor allen anderen schützen und das macht es halt nicht einfach, ob du dann Microsoft benutzt oder Google oder Amazon oder Oracle oder weiß der Kuckuck oder ob der deutsche Sachen benutzt und da genauso dann irgendwie kompromittiert wirst von Geheimdiensten. Wir hatten ja so, fällt mir gerade ein, der Bundesnachrichtendienst hat doch diese Weltraumtheorie gehabt, wo sie sich schön gerechnet haben, warum sie dann doch irgendwie Deutsche mitschneiden können. Und sie haben ja auch am DZIX, am großen Internetknoten in Deutschland abgezapft und haben gesagt, ja, wir greifen nur, ich glaube, es waren 20% Traffic oder so ab. Und wenn man dann geguckt hat, ach so, die Leitung hat 100% Kapazität, aber ungefähr 20% werden genutzt, damit genug Ressourcen da sind. Also eigentlich schneiden die immer 100% mit. Das ist alles Augenwischerei und Schönrechnerei, die uns weiterhin gefährdet. Mhm. Was soll ich sagen? Gefährdet uns einfach.
Ja. Wo du gerade sagtest, NSA in Utah, die NSA hat ihr Headquarter in Maryland. Und ansonsten noch in Colorado, Hawaii, Georgia und Texas. Aber ich würde der NSA auch unterstellen, in Utah einen Ableger zu haben.
Die hatten doch in Utah dieses riesengroße Rechenzentrum gebaut.
Okay.
Das Utah Data Center ist das Ding.
Oh, ja, okay. Nun, ich sehe es.
Ja. Also darauf bezog ich mich. Und das war ja auch seit der NSA-Affäre sehr im Programm, weil es halt die weltweite Massenüberwachung einfach zweckdienlich umsetzt und realisiert.
Ne? Das Utah Data Center der NSA hat übrigens nur 2 von 5 Sternen bei Google.
Oh, wenn das mal die Geheimdienste hören, da werden die aber bei Google irgendwie anklopfen und sagen, hallo, so nicht. Ja.
Das Einzige, was noch schlechter bewertet ist, was mir spontan einfällt, ist der McDonald's im Pentagon. Aber ja, aber nun, das ist ja auch vertrackt. Also ich habe das Gefühl, ich hatte ja Linus Neumann hier, immer wenn man über deutsche IT-Ambitionen redet, dann ist da schon so ein gewisses, also niemand ist wirklich überrascht, wenn es nicht funktioniert, also sowohl beim digitalen anwaltlichen Postfach als auch bei DE-Net, bei den Ambitionen der Deutschen Post mit D-Mail und so weiter.
Also Luca-App, größtes Versagen ever, ja, ID-Wallet. Noch peinlicher.
Ja, Ausweis-App 2 heißt mittlerweile endlich nur noch Ausweis-App. Also deutsche IT hat so ein bisschen einen Ruf und da fragt man sich ja, woran liegt das? Also ich bin in der Lage, eine App zu programmieren und einzureichen, die nicht Ausweis-App 2 heißen würde, sondern nur Ausweis-App. Du sagst schon, wir müssen IT-Security in die Schulen bringen, aber ich glaube, wir müssen noch viel, viel früher anfangen bei der Frage, wollen wir überhaupt ein Land sein, das ernsthaft digitale Infrastruktur hat? Linus sagte mal scherzhaft, aber es ist dann doch recht ernst, Deutschlands Security-Strategie gegen weggecybert werden ist, hier gibt es nichts wegzucybern. Und also da hat er einen Punkt, wir sind schwach aufgestellt und wollen aber trotzdem mitspielen. Und das ist so etwas, was mich jedes Mal neu ratlos zurücklässt, wo ich mich frage, wie kann es sein, dass wir Infrastrukturmilliarden thematisieren, aber wo sind die Milliarden für Cybersecurity?
Naja, die verfließen halt in zum Beispiel viele Forschungsgelder in Blockchain oder hier ID-Wallet war ja so ein Ding, ne? 50 Millionen sind da in Blockchain reingeflossen und wurden bezahlt und nach einem Tag ist das ganze Ding auseinandergefallen. Mit Ansage, denn es haben viele gesagt, ey, so macht man es nicht und das ist kaputt by default, ne? Mhm. Aber wenn du halt Menschen hast, die meistens sind es alte weiße Männer auf dem digitalen Kompetenzniveau auf der Höhe eines Faxgeräts, denen du das erklären willst und die gleichzeitig ein monetäres Interesse daran haben, dann ist denen egal, ob das vor die Wand fährt. Ich meine, wir sehen ja, also Scheuer ist ja das schönste Beispiel, ne? Für Bayern feiert diesen Mann sehr hart, also die Regierung oder die, für auch immer, die komischen Leute da, die sagen, Scheuer war ein Erfolgsrezept, denn der hat als Minister viele Millionen nach Bayern gebracht. Das ist deren Haupt-Business Case. So, wie viele Millionen kann der Mensch in der Regierung nach Bayern bringen? Das ist deren Hauptaugenmerk. Und dann werden die Leute da nicht nach Kenntnis und nach, wie gut können die eine kritische Infrastruktur oder eine Bevölkerung sozusagen nach vorne bringen oder sogar Digitalisierung vorantreiben, sondern die alten weißen Männer sitzen da untereinander und debattieren, ob und wie sie noch besser Geld machen können und sich gegenseitig die Aufträge zuschustern. Da kommt nicht drin vor, dass wir irgendwie sichere Infrastruktur haben oder dass das wirklich einen Sinn und Zweck an der Bevölkerung erfüllt. Mhm. Und da sind auch sehr, sehr viele Akteure beteiligt, die dafür sorgen, dass es lahmgelegt wird. Das ist das, was ich vorhin meinte mit diesem Cyberwimmelbild der Verantwortungsdiffusion. Alle spielen mit, jeder greift Geld ab und am Schluss ist keiner verantwortlich. Und wir sehen ja auch in den USA aktuell, wie alle Trump zu Hofe kriechen. Ja, die großen möchte gern Tech-Bros, die irgendwie Daten verwerten, missbrauchen und verkaufen oder Werbeverkäufer sind. Ich meine, ich grinse ja immer, wenn man mir sagt, Meta ist ein Tech-Konzern, dann sage ich immer, Meta ist ein Werbeverkäufer und sonst gar nichts. Tech ist nur Mittel zum Zweck, Werbung zu verkaufen. Die machen Geld mit Werbung, die machen nicht Geld mit Tech. Und alle die ziehen da zu Kreuze, und das passiert in Deutschland auch permanent, dass egal wo man hinguckt, sind da immer irgendwelche Seilschaften hinter, die Geld wollen und Desolates irgendwie konzipieren und verkaufen, aber ist egal. Sie haben danach keine Verantwortung mehr und haben schon viel Geld oder Ruhm und Ehre oder ein Selfie und eine Selbstbeweihräucherung rausgeholt.
Zu der Werbung, auch hier wieder Linus, der hier schon mal war, mit dem hatte ich darüber gesprochen, und der meinte, man kann es eigentlich direkt einen Schritt weiter drehen. Der Geschäft ist Manipulation. Also Werbung soll dich manipulieren, einen Kaufimpuls zu entwickeln. Also deren Geschäft ist Manipulation. Und das ist die Steilvorlage, um zu sagen, dieser Podcast hier ist werbefrei und nur Community finanziert, weil genau das etwas ist, was ich vermeiden möchte. Ich möchte euch nicht von einem Produkt erzählen, das ihr jetzt dringend kaufen sollt.
Das hier ist keine Werbung, denn Werbung stört. Damit der Podcast werbefrei bleiben kann, supporten ihn Zuhörer. Wenn du eine Einmalzahlung leisten kannst oder einen Dauerauftrag einrichten willst, freuen wir uns über jeden Euro. Über den ersten Link in der Beschreibung kannst du direkt unterstützen. Vielen Dank.
Ich würde noch mal ein bisschen den Bogen größer fassen. Und zwar, bei mir war die erste Beschäftigung mit kritischer Infrastruktur, dass ich so in den Amateurfunk reingestolpert bin. Und bei Amateurfunkern ist das Selbstverständnis, wir sind hier, wenn alles schief geht, können wir noch miteinander reden und wir wuppen das dann. Und Leute, die in ihrem Leben oft nicht so viel wuppen, außer viel Zeit damit zu verbringen, sich mit anderen Leuten zu erzählen, was sie alles wuppen könnten. Aber also Amateurfunk ist eine sehr nischige Nische, eine sehr männliche Nische. Aber die Leute waren alle sehr von sich überzeugt, und mit denen habe ich mich auch viele Stunden unterhalten über so, wie viel kann man eigentlich von Infrastruktur erwarten, dass vorgebeugt wird, und wie viel sollte man selber mitbringen und machen. Und jetzt zum Beispiel bei so einer Pandemie hatte ich mich heute noch darüber unterhalten, dass ich befürchte, dass aus der letzten Pandemie für die nächste Pandemie wenig Lehren gezogen wurden, außer man kann verdammt viel falsch machen und muss trotzdem nicht das Ministerium räumen. Also ich habe nicht das Gefühl, dass wir gerade ausreichend Masken vorrätig hätten, dass wir Medikamente hier haben, falls Handelswege in eine Bedrängnis kommen und so weiter. Und das sind ja alles Dinge, die man hätte lernen können, als es vor 5 Jahren rund ging. Und stattdessen stehe ich relativ oft vor der Frage, was möchte ich zum Beispiel privat vorhalten? Ich weiß nicht, wie geht dir das? Hast du, also Preppen hat ja so einen Beigeschmack, aber bist du vorbereitet?
Also zunächst muss man sagen, es gab ja eine Übung, eine Lükex-Übung vor vielen Jahren, die genau dieses Szenario SARS-CoV-2-Virus und wir werden zu wenig Masken haben und zu wenig Impfstoff und so weiter komplett irgendwie durchgespielt hat, und die Maßnahmen waren, man müsste Masken einlagern, man müsste Impfstoffe haben, man müsste all diese Möglichkeiten und Maßnahmen haben. Und im Endeffekt wurden die Maßnahmen, die da definiert wurden, halt angeguckt, kostet viel in der Prävention, nee, das machen wir dann doch nicht, und das wurde weggelegt. Wenn man sich diese Studie anguckt, diesen Ergebnisbericht, wirklich, das ist ein Drehbuch gewesen für das, was passiert ist. Danach hat man gesagt, oh, jetzt müssen alle Masken kaufen. Gut, Spahn und Co. haben sich ja blöd verdient an Vermittlung von Maskendeals. Ich nenne das Korruption, aber man sagt immer Maskenaffären oder skandalshöflich. Da haben sich ja auch viele CDUler beispielsweise auch echt Millionen an Provisionen geholt. Dann haben wir angefangen, Schrott zu lagern. Der musste dann irgendwann vernichtet werden, weil er halt nicht gelagert werden kann. Die Ironie ist, jetzt kommt der Bundesrechnungshof manchmal dazwischen und sagt, wieso habt ihr so viel Kram auf Halde? Das ist ja alles teuer, das ist doch Verschwendung von Steuergeldern. Könnt ihr das bitte sein lassen? Also da weiß die eine Hand nicht, was die andere will, und darüber wird's nicht gesteuert. Wie ich das Ganze handle, ich habe mit zwei Freunden zusammen mal einen Vortrag gehalten, wenn Pizza Day down ist, wie man sich dann sozusagen da ordentlich drum kümmert, selbst zu Vorsorge zu machen und zu preppen. Wir haben als Bauanleitung eigentlich genommen, das BBK hat ja eine Notfallcheckliste. Mhm. Da stehen aber so Sachen drauf wie Reis, Hülsenfrüchte und sonst was alles. Da habe ich gesagt, naja, also für mich, ne, ich nehme diese Liste und sage, okay, ich brauche so und so viel Essen und Trinken, Aber sowas wie Hülsenfrüchte und Reis ist jetzt nicht, was ich mir in den Mund stopfe, und ich habe auch keinen Bock, dann ewig und 3 Tage rumzukochen und zu überlegen und zu machen. Und ich habe dann als Beispiel gesagt, naja, für mich pragmatisch funktioniert ganz gut. Ich liebe Dosenfisch, ich esse den super gern, und ich habe dann einfach regelmäßig ein paar Dosen mehr gekauft und habe die auf Halde gelegt. Und jetzt habe ich immer statt einfach nur 2, 3 Dosenfisch halt 40, 50 da und verbrauche die rollierend. Also die ich am ältesten gekauft habe, verbrauche ich am ehesten und kaufe immer wieder welche nach, weil das Zeug mag ich, da kann ich auch tonnenweise futtern und bringt mir auch Ernährung. Und so habe ich dann Beispiele genannt, was man gut einlagern kann und wie man sich kümmert. Ich habe auch spaßenshalber dann 15 Kilo Panzerkekse, diese Kekse von der Bundeswehr, die da immer mitgegeben werden, gekauft und gesagt, naja, die gehen halt die nächsten 30 Jahre nicht kaputt, die kann ich einfach in den Keller schmeißen. Selbst wenn da feucht wird, die sind ja in so Aluminiumhüllen verschweißt, kann man die zur Not auch essen. Ich habe mir sogar noch 15 Kilo Energy 5 WHO Proteinriegel gekauft, die sind auch verschweißt. Im Notfall kann man die sogar mit Kaltwasser anrühren und als Babybrei Leuten geben und sagen, hier kannst du dein Kind mit versorgen. Insofern habe ich spaßenshalber auch diese Dinge zusätzlich besorgt, aber ganz pragmatische Beispiele gegeben, die eben auch meine 2 Freunde gegeben hatten in dem Vortrag. Und da, also könnt ihr euch gerne angucken, können wir in die Shownotes schmeißen. Mhm. Da haben wir Ideen gegeben, wie eben nicht preppen, sondern ernsthafte Souveränität, Eigenverantwortung und Vorsorge betrieben wird. Und ich habe als letzten Punkt sogar eine Streamer-Gruppe, die private Eigenvorsorge heißt. Da sind irgendwie 130 Leute drin oder so. Wir diskutieren immer wieder, was kann man verbessern, wie kann man, wie kriegt man Solar aufs Dach, wie kann man eine Inselschaltung beim Strom machen. Jemand wollte einen Brunnen in den Garten bohren und hat gesagt, worauf müsste ich denn achten und welche Tipps habt ihr? So tauschen wir uns da wirklich nicht auf Prepper, sondern auf sachlicher Ebene aus und verbessern einfach das Umfeld für uns.
Das ist so eine der Sachen. Ich bin von der Vorstellung, dass etwas schief gehen könnte und dass wir da, also reicht ja ein Stromausfall über 2 Tage. Das ist jetzt kein völlig undenkbares Szenario und dann ist das eins, wo ich ganz gerne doch lieber vorbereitet wäre, als dann da zu sitzen und zu denken, ich hätte es jetzt aber besser gewusst. Und ja, dementsprechend, also ich habe so ein paar Sachen. Ich sag oft scherzhaft, dass ich prep, aber so richtig stimmt das nicht. Ich habe hier so Flüssignahrung, von der ich mich eh immer mal wieder ernähre. Hieß früher mal Joyland, gibt's auch vom amerikanischen Ableger als Soylent. Ist halt Flüssignahrung, kippst du Wasser rein, hält sich über Jahre, wenn sie luftdicht verschlossen steht. Das heißt, hier stehen mehrere Wochen an Trinknahrung. Dann der Sven Uckermann vom Auch Menno Podcast war auch mal hier, der hält Vorträge über Dinge, die in Militär und Technik schief gehen können. Mhm. Und er sagt, Panzerkekse, schön und gut, aber gleich Brennwert, nur ungefähr ein Drittelvolumen größer als Schokomüsli und schmeckt auch noch besser. Also er rät dazu, den Keller mit Schokomüsli vollzustellen.
Ja, der ist aber nicht so gut verschweißt und verpackt wie die Panzerkekse. Das ist ja das, was ich meinte. Also man kann natürlich das gut lagern für eine Weile, aber ich habe ja unter dem Hinblick für 30 Jahre Lagerung die Panzerkekse und diese Energy 5 Riegel geholt. Die sind halt so gut verschweißt und luftdicht und unkaputtbar, die funktionieren lang. Aber genau das, ne, dieses kurzfristige, mittelfristige, langfristige, das ist genau die richtige Kompo, die man halt braucht, ne?
Dann, wie gesagt, Funkgerät. Ich halte als Notfallkommunikation UKW-Radio für unfassbar wichtig und breche deswegen auch jede Lanze dafür, dass das einfach weiter existieren kann. Also ich verstehe.
Das macht übrigens das BBK auch. Das ist wirklich wichtig. Die erwähnen das auch immer.
Und dann kommen da halt so Sachen hinzu. Viele Leute haben DAB-Radios, weil klingt besser, aber so ein UKW-Radio in so einem Auto, also hinter so einer Autobatterie, das kann sehr lange Radio hören. Und das hat durchaus Vorteile, die nicht zu unterschätzen sind. Dann habe ich hier Funkgeräte, die ich halt so aus dem Amateurfunk eh habe, die ich aber auch allen empfehlen würde, weil da gibt man einmal 30 Euro dafür aus, dass man entweder eine lustige Handgurke hat, mit der man rumspielen kann, oder für den Fall der Fälle hat man halt ein gutes, solides Funkgerät-Radio hier, mit dem man einerseits hören kann und andererseits schauen, sind noch Leute da, mit denen ich mich absprechen kann und möchte. Wasserfilter habe ich auch hier. Ich habe 2 Regentonnen am Haus stehen und da ist genug Wasser drin. Die Frage ist nur, das möchte man nicht so trinken, wie es vom Dach kommt, also einmal durch den Wasserfilter durchgejagt und die haben Laufleistungen von 5.000 bis 10.000 Litern. Das ist für mal überbrücken, dass gerade Strom weg ist und deswegen die Wasserpumpen nicht funktionieren, auch wirklich absolut ausreichend. Und alles, was da drüber geht, ich habe ein Backup der Wikipedia, das sind nur 19 Gigabyte.
Ja.
Komprimiert, aber ganz ehrlich, an dem Moment, wo ich sie entkomprimieren muss, um mal reinzuschauen, sind sie mir das absolut wert. Und ich habe den Link in den Shownotes, ladet es euch einfach runter, werft es irgendwo auf die Festplatte, ihr werdet es nicht bereuen, wenn ihr es mal braucht. Denn zu wissen, wie Dinge funktionieren, ist das eine, aber das Wissen auch greifbar zu haben, ist sehr viel wert. Das ist so etwas, immer wenn ich mit Leuten darüber rede, dass ich mir Gedanken darüber mache und dass ich gerne vorgesorgt habe. Also ich habe ja auch einen Verbandskasten im Haus und einen Feuerlöscher für den Fall, dass ich was verbinden muss und dass ich ein Feuer löschen muss. Nicht, dass ich mir denke, oh, es brennt, dann fahre ich mal eben zum Baumarkt und kaufe einen Feuerlöscher. Sondern ich möchte ja vorbereitet sein für den Ernstfall. Und da zählen für mich auch so Sachen Kommunikation, Nahrung und Grundversorgung im weitesten Sinne absolut mit drunter. Und jetzt gibt es natürlich das Gegenargument, dass Leute sagen, ja, aber der Staat soll das machen. Also ich lebe in einem Staat, für den ich gerne auch viele Steuern zahle, damit der dafür sorgt, dass es sicher ist. Und im Alltag passiert das ja. In der Regel kann man das Leitungswasser problemlos trinken und in der Regel kann ich mich auf Lieferketten verlassen, die funktionieren und so weiter. Aber wir denken ja eben über genau den Fall nach, was ist, wenn es nicht passiert? Und ich glaube, vielen Leuten ist nicht bewusst, wie fragil Dinge sind. Corona hätte dafür viele ein Weckruf sein können, aber es gab dann ein großes Aufatmen. Ja, jetzt gibt es die Medikamente für den, keine Ahnung, Hustensaft fürs Kind, gibt es jetzt wieder in der Apotheke. Jetzt, Glück gehabt. Wir müssen nie wieder eine Hustensaftknappheit durchmachen. Naja, vielleicht doch.
Ja, das ist immer wieder interessant, wie Leute diese Ansichten vertreten und man denkt so, nichts gelernt. Aber das ist eben das ewige Problem, was man auch in kritischen Infrastrukturen sehr viel hat. Das Risikoverständnis und Risiko managen zu können, ist halt nichts, was Menschen sehr gut können. Und deswegen ist das wirklich ein großes Defizit, dass sozusagen wirklich ein Wissen dazu mangelhaft ist, weil Menschen eher dazu neigen, Risiken mit ihrer Erfahrung zu kombinieren. Ja, ich habe noch nie die Erfahrung gemacht, ein Nahtalszenario zu erleben. Naja, dann kann das nicht so schlimm sein. Oder wenn es dann bewältigt ist, das zu verdrängen und zu sagen, naja, jetzt ist es ja vorbei, jetzt kommt es nicht wieder, ist ja ein Jahrhundertwasser und ich lebe ja nur noch 30 Jahre oder wie viel auch immer. Aber dass das statistisch ein Jahrhundertereignis ist und dass das natürlich innerhalb von wenigen Jahren wiederkommen kann und dass ein Klimawandel und diese ganzen Klimaereignisse, die dann passieren oder Naturereignisse, die dann passieren, immer regelmäßiger werden, das ist halt in dem Risikoverständnis von Menschen auch nicht ausgeprägt. Und deswegen gucken wir uns auch kaputte Software von sogenannten Enterprise-Software-Herstellern an und sagen, oh, die ist kaputt, ah ja, ja, dann kaufe ich das Update oder Patch nochmal oder nimm die nächste Version und dann wird's vielleicht besser. Und solange die halt nicht dafür haften müssen, programmieren die halt diesen Schrott und verscherbeln den günstig. In dem Moment, wo sie haften müssen, ne, wenn man sich anguckt, so die Firmware in einem Airbag in einem Auto, die funktioniert nach echten Vorgaben und Maßstäben. Vor allem haftet der Hersteller dafür und das Ding sagt halt nicht, naja, ich klappe irgendwie nur bei 9 von 10 Fällen oder bei ab und an funktioniert es halt mal eher so mittel, sondern entweder funktioniert das Ding genau dann, wenn es funktionieren muss, oder es gibt einfach eine Ermittlung und es gibt richtig Ärger. Und das ist sozusagen die Haftung kombiniert mit der Rechtsdurchsetzung. Die müssen wir an vielen Stellen tatsächlich ansetzen, damit sich da auch Dinge bessern. Das ist immer noch ein großer Mangel.
Ja. Ich würde dir grundsätzlich gerne zustimmen. Auf der anderen Seite warte ich darauf, dass BMW endlich Airbag als Abo rausbringt. Und ich meine, wir haben bei Boeing gesehen, ich hatte lange behauptet, dass die Luft- und Raumfahrt das sicherste überhaupt ist. Und dann fliegt da die Tür aus der Boeing raus und dann erschießt sich der Whistleblower und so weiter. Also nun.
Also zur Luftfahrt, ich nenne das mal anonym so. Ich habe mit einem Projektleiter gemeinsam Projekte gemacht, wo echt schwierige Dinge waren. Und wir haben beide festgestellt, so, naja, Regeln in der Luftfahrt werden mit Blut geschrieben. Denn egal wie kritisch das ist, was du da findest, immer wenn Blut fließt, dann kommt eine Regel. Vorher ist das echt schwierig. Und Digitalisierung in der Luftfahrt macht mir da an manchen Stellen auch Bauchschmerzen, so richtig heftig. Das ist ja nicht nur Boeing. Da gibt es schon einige Akteure, die echt seltsame Dinge in Betracht tun. Aber es ist ja auch so, dass selbst das BSI-Gesetz und die Kritisverordnung da suboptimal sind. Wenn man sich das mal ganz genau anguckt, was in der Luftfahrt kritisch ist und was nicht, dann kann man auf den Trichter kommen und sagen, also wenn ich das tue, was hier genau vorgegeben ist und nicht mehr, dann kann ein leeres Flugzeug von A nach B fliegen und das ist kritiskonform. denn die Passagiere sind nicht berücksichtigt worden in den kritischen Anlagen. Und an vielen dieser Stellen vom BSI-Gesetz, was ja nicht vom BSI selber entwickelt wurde, sondern von anderen, sind diese Defizite drin. Die Lobbyarbeit der verschiedenen Verbände und Betreiber ist immer wieder sehr stark. Und wenn man dann sagt, na, hier gibt's Defizite oder an anderer Stelle, also diese 500.000-Regel, die macht keinen Sinn. Wir hatten ja vorhin das Beispiel Wasser, ne? Wir haben in Deutschland 5.500 Wasserwerke. Wir haben an Kritis ungefähr 50, nicht ganz. Wenn man sich anguckt, dass das so ist, dann wird man sich ja irgendwie fragen, das macht doch keinen Sinn. Naja gut, obwohl Wasser ist ja überall und kann man schnell aufbereiten. Okay, dann gucken wir mal, wie schnell kann denn Wasser aufbereitet werden. Das THW hat in ganz Deutschland verteilt auf verschiedene Stationen Wasseraufbereitungsanlagen für maximal 400.000 Menschen. In ganz Deutschland, im ganzen THW.
Ich habe mal kurz also überschlagen, das geht nicht im Ansatz auf.
Das skaliert genau vor die Wand, du hast recht. Und wenn man dann sagt, warum ist der Schwellenwert 500.000 Menschenversorgung bei Wasser, dann sagt ein BMI, ja, weil wir irgendwie über den Daumen die 500.000 angesetzt haben für alle und wir wollen davon nicht abweichen. Und dann sagt man, naja, können wir das nicht pro Sektor vielleicht mal analysieren, wo ist denn so ein Schwellenwert, wo viele große Betreiber sind und dann kommt eine lange Zeit nichts oder viele kleine und dann müssen wir das daran vielleicht so richtig wissenschaftlich und so sinnvoll an der Branche entlang, dann heißt er, nein, nein, wir bleiben bei diesen 500.000. Ja gut, dann bleiben wir bei 500.000, was soll man machen? Also das ist halt keine sinnvolle Schwelle, aber die ist so definiert und dann haben wir genau das, was wir haben, eine nicht sinnvoll definierte Verwaltungsschwelle.
Wie blickst du auf so Bürgerprojekte wie Meshtastic oder Freifunk, die ja versuchen, eine Infrastruktur aus großer Konzernhand in Bürgerprojekte umzulegen?
Also ich bin immer sehr für Dezentralisierung, für Dekonzernisierung. Und ich finde das super, dass solche Bestrebungen existieren. Auch du hast ja vorhin den Amateurfunk angesprochen. Die haben ja auch Bestrebungen, im Notfall agieren zu können und eine Rückfallebene darzustellen. Auch das ist super begrüßenswert, denn jede Rückfallebene, jede Idee, jede Dezentralisierung, jedes Rausnehmen aus einem erlösmaximierenden Konzerndenken in Richtung Bürgerinnen für Bürgerinnen, vielleicht auch staatlich gefördert. Idealerweise kann man ja auch vieles Schönes tun. Das ist absolut begrüßenswert, weil es resilienter ist, verteilter, dezentraler und auch Leute mit intrinsischer Motivation dahinter hängen, statt mit einer Erlösmaximierung. Das finde ich großartig, dass Menschen sowas tun. Mehr davon, viel mehr davon.
Jo. Ich glaube, wir könnten noch lange über alle möglichen Sektoren reden, aber ich denke, es ist auch ganz gut rausgekommen, was Kritis betrifft und warum das wichtige Themen sind, auf die man schauen sollte. Gibt es gerade so ein aktuelles Lowlight, über das man noch reden müsste?
Also vielleicht tatsächlich ein kleines noch. Es wird ja immer gesagt, oh mein Gott, die Bedrohungen werden immer mehr, die Angriffe werden immer mehr. Russland steht vor der Tür, ist alles schlimm. Ich will das nicht schönreden, das ist alles korrekt. Russland und Putin sind eine Bedrohung, vor allem jetzt mit seinem Handlanger oder nicht Handlanger, sondern Untergebenen Trump und Musk und Thiel machen da auch noch mit. Das ist schon wirklich ein Problem, aber wir müssen auch gucken, oft erlebe ich, dass die Diskussion ist, waren das die Russen und wir brauchen ein Lagebild? Und dann sage ich, nee, ihr seid Betreiber kritischer Infrastrukturen oder also euch kann egal sein, ob es jemand war, der Russe ist, ob der einen russischen Pass hat oder russisch spricht oder von mir aus als Südafrika, USA oder Israel oder UK oder Frankreich oder aus Deutschland kommt und ob der 16 ist und einfach an der Konsole sitzt und Mist baut oder ob das eine ganze staatliche Akteursunit ist. Euer Problem ist, ihr seid keine Strafverfolgungsbehörden. Also kann euch egal sein, wer der Angreifer ist und es kann euch egal sein, welchen Pass der besitzt. Und ein Lagebild, das kann euch jeder geben, war vor 10 Jahren schlecht, ist jetzt schlecht, wird in 10 Jahren schlecht sein. Also macht verdammt nochmal Cybersicherheit, macht zum Beispiel ein Backup. Denn im Problemfall werdet ihr immer eine Wiederherstellung benötigen. Dafür braucht man Backups. Und ob das dann ein 16-Jähriger aus Deutschland war oder ein Israeli oder ein Russe, ist völlig Wumpe. Ihr braucht ein Backup. So, das heißt, die Maßnahmen sind immer dieselben. Wenn dann die ganzen Cyber mit Glitzer, Hype, KI, Sicherheitsanbieter sagen, kauf mein Produkt, weil alles ist so schlimm und die Angriffe werden immer mehr. Es ist egal, ob da 10 Millionen versuchte Angriffe waren, die eigentlich nur ein Portscan waren oder irgendwas anderes langweilig. Es reicht ja der eine Akteur, der richtig fies angreift. Und dafür brauche ich eine strukturierte, systemische Sicherheit in der Konzeption und in den Prozessen. Das ist das, was man wirklich braucht. Und letzter Punkt dazu, es wird dann immer gesagt, es gibt ein Cyberwar. Da kann ich nur sagen, wer diesen Begriff nutzt, hat erstmal einen Krieg relativiert auf ein paar Bits und Bytes. Wirklich verachtet damit eigentlich Menschen, die in diesem Kriegsgeschehen sterben, zerfetzt werden, ermordet werden. Wir reden von Frauen und Kindern, die da ungerechtfertigt getötet werden oder sogar sexuell irgendwie Opfer werden vorher und so weiter. Das alles ist nicht Cyberwar, ein bisschen Bits und Bytes, sondern das ist ein echter Krieg. Und natürlich wird die Dimension Cyber mitgenutzt. Also dieser Begriff allein schon ist eine Menschenverachtung und eine Relativierung eines echten Kriegs, das sollte man schon aus dem Aspekt nicht nutzen. Und zum anderen, es gibt einfach schlicht diesen Cyberwar nicht. Diese Diskussion ist echt elendig und immer wieder sinnlos, aber sie wird trotzdem von all diesen Akteuren, die damit Profit machen, gerne gemacht. Das ist noch ein Punkt, der mir sehr wichtig ist im Kontext kritische Infrastrukturen, weil es einfach Irreführung ist und Profilierung.
Danke, das ist eine der Sachen. Ich hatte sie in meiner Liste auch mit drinstehen. Ich rede oft mit Leuten darüber und die Frage ist dann immer, warum wird denn nicht weggecybert? Also warum cybern die Amerikaner nicht einfach die Russen weg? Warum legen die nicht der Infrastruktur lahm, dass sie keinen Krieg mehr führen können? Und dann ist die Antwort, naja, weil das so nicht funktioniert. Und wenn es so funktionieren würde, dann würde es nur einmal so funktionieren und danach hätten die eine Infrastruktur, in der das nicht mehr funktioniert. Und ja, das
ist... Ja, also ich empfehle dazu immer das Buch von Thomas Ritt, Mythos Cyberwar, kann ich nur ans Herz legen. Ist eine großartige Analyse von Thomas Ritt. Der hat das 2018 schon dargestellt, dass es eigentlich nicht um Cyberwar geht, sondern es ist digitale Spionage, Sabotage und andere Gefahren. Und er hat das wirklich systemisch auseinandergenommen und dividiert und gesagt, so sieht's aus. Und dieser Mythos ist einfach nur Bullshit. Es gibt halt zu viele Sandro Geikens dieser Welt, die diesen Bullshit immer noch weiter verbreiten. Gucken wir vielleicht auch, dass wir dieses Problem mal eliminieren. Dann hätten wir auch mehr Klarheit und Kompetenz statt irgendwie diese regelrecht Kriegstreiberei und Entwürdigung von menschlicher Würde durch eine Relativierung von Krieg. Das wäre mir sehr gelegen daran.
Dann danke, Manuel, für deine Kompetenz. Es hat mich sehr gefreut, mit dir darüber reden zu dürfen. Manuel, Arthur Kornkase auf den einschlägigen Mastodons und im YouTube zu finden mit seinen Vorträgen, die er beim CCC gehalten hat. Ich werde hier verlinken. Hast du noch eine Homepage von dir? AGKritis.info.
Genau, ich schicke dir mal ein paar Links zu, auch die von der AG Kritis. Meine selbst ist zwar auch da, aber die wird eher Schuster eigene leisten. Dings reden wir über was anderes. Aber ich schicke sie dir mit, dann kannst du dir die auch angucken und eine Runde drüber lachen. Alles gut.
Alles klar, super. Danke für deine Zeit und bis vielleicht irgendwann in Zukunft, wenn etwas weggecybert wurde und wir nochmal über kritische Infrastruktur reden müssen.
Sehr gerne. Tschüss.
Ciao, ciao. Hallo und herzlich willkommen zu Auch Interessant. Mein Name ist Ali Hackelife und heute mit dabei ist Manuel Artuk, vielen vielleicht auch bekannt als Honkhase. Hallo.
Hallo.
Da kommt der Hund, von dem wir im Vorgespräch reden.
Oh Mann. Chico, dann geh raus. So, jetzt kein Bock hier. Geh raus, hopp, hopp, hopp. Mach die Tür auf. Sekunde. Er dreht schon im Dreieck. Ja, ja, war klar. Ich lach mich tot, ey. Ich hab den jetzt schnell rausgelassen. Sie kommt gerade, springt sie direkt an, will schon wieder zu mir rennen. Ich hab die Tür zu und er kratzt gegen die Tür so, da muss ich's da. Voll süß. So, ja. Aber hat uns den ersten Take versaut. Alles klar. Für die Bootlegs and B-Sides. Und jetzt nochmal.
So. Das kommt dann hinten dran als Outtake. So. Dann machen wir nochmal von vorne. Alle auf Start und Action.